willkommen zu Defner Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Episode 329, lieber Defner, und Einsatz, der ist mir aus der vergangenen Woche, der geht mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. Den hat Mario Vogt gesagt in diesem wunderbaren TV-Duell.
Bei Weltfernsehen. Ein großes Fernsehereignis.
Genau, aber erstmal den Satz, bevor du sagst, worum es geht. Die Menschen wollen, dass das Leben wieder einfacher wird, nicht so kompliziert. Und ich finde, wenn du das dir wünschst, wenn das unter deinen drei Wünschen ist, zumindest Mario Vogt meinte, dass die Menschen das wollen in Thüringen, dann würde ich sagen, bist du auf dem verlorenen Posten, weil das Leben wird leider immer komplizierter, nämlich je mehr Möglichkeiten du hast und Globalisierung, künstliche Intelligenz, Elektroauto, Verbrenner, was auch immer es gibt im Leben, es wird ja immer mehr und immer komplizierter. Also wenn du da sagst, ich will ein einfaches Leben haben, dann bist du, glaube ich, auf einem
verlorenen Posten. Ich glaube, ein einfaches Leben, das kann man sich durchaus gut organisieren, weil man nicht alle Möglichkeiten, die es gibt, immer in allen Facetten wahrnehmen muss. Aber wenn man will, dass Politiker einem einfache Antworten geben, ich glaube, darauf zielt es natürlich auch ab, weil er ja einen Gegenüberstehen hatte, Björn Höcke, der gerne einfache Antworten gibt. Das ist natürlich dann was anderes. Ne? Also einfache Antworten zu bekommen, und das ist natürlich das Brot der Populisten und das Geschäft der Populisten. Wir geben euch einfache Antworten in einer komplizierten Welt.
Aber einfaches Leben funktioniert.
Ich finde schon.
Wie denn? Was kannst du denn machen? Du könntest natürlich sagen, du kannst Digitalisierung der Verwaltung, und es geht einfacher, dass man die Steuererklärung macht. Das kann ich verstehen. Aber wo willst du denn einfacher machen? Du wirst nicht die schrecklichen Bilder, die du am Wochenende aus dem Nahosten. Du wirst ja immer mehr schreckliche Bilder sehen.
Aber du kannst damit anfangen, deinen Social Media Konsum herunterzufahren, ja? Und nicht ständig am Handy zu hängen und auf Instagram alle Möglichkeiten dieser Welt, die anzugucken, das macht das Leben einfacher und macht dein Gemüt einfacher und macht nicht, und also man kann so viele Ablenkungen und Dinge abschalten, ja, natürlich nicht, kannst du nicht den Nahostkonflikt ausblenden und solltest auch nicht komplett die Nachrichtenlage ignorieren, aber vieles an diesem ganzen digitalen Schwirren und ein beeinflussen und herumtwittern und all das wird das Leben, damit kannst du dein Leben, wenn du mal aufhörst zu twittern, eine Twitter-Fastenzeit einlegst oder eine Social-Media-Fastenzeit. Ich glaube, das macht das Leben wesentlich einfacher, als auf Red Bull zu verzichten. Und auch ansonsten benutzt man ja viele Technologien. Also ich meine, ich bestelle jeden kleinen Scheiß irgendwo mittlerweile im Internet bei Amazon oder, keine Ahnung, bei Shop-Apotheke, lass mir das in die Firma liefern.
Ja, aber was passiert denn dann?
Was passiert dann?
Du stehst da und dann heißt es so, wenn du bei Amazon bestellst, die das bestellt haben, haben das bestellt. Ja, und willst du nicht noch das bestellen? Nein, also jetzt mir sagen, dass das einfacher wäre, im Internet was zu bestellen,
aber davon
das
muss
ist
ich
es
mich
doch überhaupt nicht.
Nein, aber davon musst du mich ja gar nicht beeinflussen lassen.
Du willst eine Zahnbürste bestellen. Ich gebe dir mal einen Tipp. Ich habe immer eine Zahnbürste bestellt.
So. Ich habe neulich Büroklammer bestellt und bestelle ich mir die einfachsten, billigsten Büroklammern, die es gibt. Ja? Und mit Amazon Prime quasi ins Büro liefern lassen. Da muss ich mir nicht anschauen, ob es jetzt da noch irgendwelche anderen Leute irgendwas anderes bestellt haben. Aber das ist so typisch Chapitz, dann meint, jetzt muss ich alle 100
nicht,
verschiedenen
aber,
Optionen jemand anderes könnte noch was Tolleres bestellt haben. Und jemand anderes hat vielleicht einen tollen Tacker dazu bestellt zu der Büroklammer. Ach, den Wahnsinns-Tacker.
Aber bestell doch einfach mal eine Zahnbürste. So, ja, bei der Zahnbürste hast du wahnsinniges, da fragst du dich schon, soll es eine Schallzahnbürste sein oder soll es eine mechanische Zahnbürste sein? Da guckst du dir die verschiedenen Sachen an, da sagt der eine dir, na, dann nimmst du die Schallzahnbürste, dann fragst du dir, willst du die von Oral-B oder willst du die von Philips haben? Und dann hast du 1000 Sachen, da hast du eine Stunde zugebracht, um irgendeine Zahnbürste zu finden. Das kannst du, wenn du jetzt schneller kannst, Glückwunsch. Aber ich finde die Digitalisierung und all die Segnungen, die wir bekommen haben, das ist natürlich auch Segnung, weil ich natürlich jetzt mir die tollste Schallzahnbürste bestellen kann, Aber das ist natürlich auch ein Fluch, weil du einfach natürlich. Das Leben wahnsinnig kompliziert wird. Und das wird in allen Sachen so. Das ist bei Nachrichten so. Ja. Du wirst mit viel mehr Nachrichten heute konfrontiert, als es früher war. Und du willst vielleicht, weiß ich nicht, WhatsApp mit deinen Enkeln machen. Und dann kriegst du von WhatsApp, kriege ich jetzt laufend irgendwelche Leute, hallo, hier ist Susi aus irgendwo. Und ich wollte dir übrigens sagen, das und das. Lauter Spam-Kram, der jetzt bei WhatsApp auftaucht und solche Sachen, das macht es nicht einfacher. Und wenn du dann irgendwann Deepfakes, wenn du irgendwie Stimmen imitieren kannst oder sonst was. Ich glaube, deswegen, ich finde halt diese Idee, die Menschen wollen das Leben einfacher haben. Ich glaube, das ist schwierig hinzubekommen und deswegen braucht man gute Informationen. Dafür sind wir ja hier.
Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und 4 Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt 4 Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com/mehrwissen.
Genau, und deswegen streiten wir auch, ja, damit wir
bei
irgendwie...
Bei uns ist es natürlich auch nicht einfach. Bei uns gibt es auf jeden Fall nicht die einfachen Antworten, weil Nein. Also dafür, dass einem jemand hier eine Antwort gibt und das Leben ist schwarz oder weiß, oder bei uns gibt es auch die Grautöne dazu.
So,
ne?
Ist es.
Und mal so und mal so. Ja, das ist ja...
Und an den Märkten siehst du ja auch, dass es nicht einfach ist. Genau. Da denkst du, na, wenn das passiert, passiert das. Aber dann passiert es überhaupt nicht. Es ist schon, ich finde, die Märkte lehren einen immer wieder Demut und zeigen Absolut. Einem, dass das Leben nicht einfach ist.
Aber die Märkte haben sich da in der Hinsicht nicht verändert. Sie sind einfach schneller geworden und volatiler, weil eben viel mehr Technologie und Algorithmen damit spielen und so weiter und so fort. Aber das Prinzip der Märkte, dass sie Dinge vorausnehmen, Entwicklungen vorausahnen wollen und dann, wenn die Dinge eintreten, dann die gegenteilige Kursreaktion passiert. Also zum Beispiel Eskalation im Nahen Osten, das hat man jetzt irgendwie seit 2 Wochen mittlerweile fast eingepreist gehabt in den Märkten, dass der Iran da irgendwann mal einen Gegenangriff startet gegen Israel. Vor allem am letzten Freitag, als sich die Anzeichen immer mehr verdichtet haben und da sind die Aktienmärkte abgeschmiert, der Ölpreis ist angezogen auf den höchsten Stand eben seit der Eskalation im Oktober, seit der Hamas-Anschläge. Und dann gab es am Montag eine relativ ruhige Reaktion. Also
nicht in der Wall Street.
Nicht in der Wall Street. Erst im späten Handel.
Erst ja, warum das denn? Siehst du, aber da messt du es ja gar nicht.
Ja, aber als erstmal war die Reaktion, wir sagen, okay, der Schlag ist nicht so verheerend ausgefallen und der wurde abgewehrt.
Der war ja auch mit Ansage.
Genau, ja, und deswegen wurde es zum Teil eingepreist und dann war ja die Frage, ja, so, dieser Schlag war eingepreist. Jetzt ist natürlich die Frage, gibt es einen Gegenschlag der Israelis? Der wurde dann an der Wall Street erst am Montagabend langsam eingepreist. Und dazu kam ja nochmal diese Zinsangst infolge dieser stark gestiegenen Einzelhandelsumsätze, die mich auch doch etwas verblüfft haben, weil wir haben ja auch schon von mehreren Unternehmen gehört, dass das mit der Verbraucherstimmung nicht mal so doll ist. Und dann haben die exorbitante Einzelhandelsumsätze gemerkt und dann sind die Zinsen wieder explodiert, die Zinsängste sind gestiegen. Also kann jetzt auch nicht ganz genau sagen, wie viel Nahost ist jetzt und diese
Also die Zinsen Rückgang. Ist kein Nahost, da siehst du ja die langfristigen Zinsen, die ja sonst immer runtergehen würden, wenn du sagst, wir haben geopolitische Spannungen, haben ja alle Leute immer, in den Dollar und in US-Staatsanleihen rein. Und wenn du jetzt mal guckst, US-Staatsanleihen, 10-Jährige bei 4,65 mittlerweile. Ja, die gehen mittlerweile natürlich auf 5 zu.
Weil die Inflationsängste ja dadurch extrem angeheizt werden durch den Nahostkonflikt. Ja. Also wenn es da zum Flächenbrand kommt, wenn der Ölpreis, wie dann viele mutmaßen, dann bei einer richtigen Eskalation zwischen Iran und Israel.
Aber das ist ja früher, wäre das ganz anders funktioniert.
Ja, dann schießt der Ölpreis hoch, dann wird die Inflation auch weiter explodieren.
Und dann müssen die 10-Jährige Anleihen. Das ist doch was völlig anderes, dass die kurzfristigen Zinsen nach oben gehen, geschenkt. Früher wäre es so gewesen, du hättest 10-jährige Staatsanleihen wären runtergegangen, weil du sagst, okay, kurzfristig geht der Ölpreis hoch, stimmt, kurzfristig geht die Inflation hoch, ist ein einmaliger Inflationsschock, dann wird es eher eine Rezession geben, wenn es eine Rezession darauf hingibt, weil irgendwie da die Leute weniger Kaufkraft haben, dann müssten die 10-jährigen runtergehen. Tun sie aber nicht. Und daran kannst du erkennen, wie kompliziert auch da das Leben geworden ist. Und da komme ich ja mit meiner Theorie, die ich ja hier schon seit Wochen vertrete und was man auch im Goldpreis sehen kann, dass einfach der Bondmarkt irgendwann durchdreht angesichts der amerikanischen Verschuldung, angesichts der ganzen Gemengelage, die ja nicht einfacher wird, wenn du, also du siehst zumindest in amerikanischen Staatsanleihen nicht mehr den Schutz, den du früher mal gesehen hast. Und das finde ich schon, wenn du siehst, die realen Renditen und gleichzeitig den Ölpreis, das ist für mich der Chart, der derzeit das mir erklärt, dass irgendwie das, der Welt anders ist als früher. Dann hättest du ja früher gesagt, wenn die realen Renditen hochgehen, das tun sie derzeit auch, dann geht der Goldpreis runter. Und die Leute scheinen nicht mehr dran zu glauben, dass die Inflation langfristig unter Kontrolle bleibt, sondern sie denken, irgendwann wird irgendwas aus dem Ruder gehen und deswegen geht das halt nach oben. Es ist, ich finde,
gut, also die stimmt. US-Staatsanleihen als sicherer Hafen, den man als allererstes ansteuert, genau. Das wolltest du mit sagen. Tot. Und der Dollar als weiter Dollar schon, das hat so nicht funktioniert, das stimmt. Aber ich glaube, wie gesagt, das hängt auch mit der Inflation, mit der Angst vor einer doch deutlichen Anstieg der Inflation. Das würde natürlich dann ja auch für klar, also wenn es nicht zu Zinssenkungen kommt und so weiter, wäre das natürlich auch dann natürlich auch für den amerikanischen Staat schon ein Problem. Ja, auch, ne?
Ich glaube schon, so es wird Zinssenkung ist, ja? geben. Es wird, ich glaube, selbst wenn jetzt die, das Schöne ist ja für die amerikanische Fed, ist ja, wenn du jetzt einen Grund hast zu sagen, naja, die Inflation kommt nicht so schnell runter, weil wir da ein paar Schurkenstaaten haben im Nahen Osten, die auf Israel Angriffe machen. Und davon machen wir uns doch nicht abhängig. Wir sehen durch diese Episode durch und nehmen trotzdem die Zinsen runter. Ich glaube, das ist so das Szenario, was viele glauben. Und dann hast du halt irgendwie Zinssenkungen trotz Inflationsdruck und den restlichen Inflationsdruck, der jetzt nicht aus Ölpreisen oder aus anderen Sachen kommt, den ignorierst du einfach. Und da haben halt viele Leute Angst. Und wenn dann noch der Trump irgendwie am 6. November gewählt würde, dann vielleicht auch noch mit dem Kongress auf seiner Seite, dann wird der Bondmarkt, glaube ich, durchdrehen und dann wird irgendwie die Zinsen weiter nach oben gehen, weil dann wird er wahrscheinlich, weiß ich nicht, Steuersenkungen, Ausgabenprogramme, all die freudigen
und Zinssenkungen. Was er jetzt verdammt, im Vorfeld, das wird er natürlich.
Er ist ein quasi Immobilientyp. Ja, Immobilientypen lieben niedrige Zinsen, Immobilientypen lieben Verschuldung, da wird alles auf Leverage geballert. Also insofern glaube ich schon, dass es, die Märkte zeigen einem sehr schön, und dann kommen wir wieder zu dem Satz von Mario Vogt, dass die Welt viel schwieriger wird. Und dass man auf einmal nicht mehr denken kann, okay, sicherer Hafen, das, oder wo
ja,
muss man denken,
so
was
einfach war es auch noch nie. Es war noch nie, sie haben ja auch schon im Gold, früher hat man ja gesagt, ja, in der Krise und Gold profitiert, das hat auch nicht immer funktioniert und plötzlich zieht es wieder an. Also es ist, Märkte sind immer schon komplex gewesen und wie gesagt, was sich ändert, ist die Schnelligkeit und die Volatilität und am Ende sind es doch immer wieder Gier und Angst, die Märkte treiben, also wieder runtergebrochen auf die menschliche Psychologie, und das zeigt sich übrigens auch jetzt, und hier der, den ich immer gerne anschaue, den Fear and Greed Index, ja. Der
ist, wo ist wieder, der jetzt abgeschmiert, gelandet?
Der ist jetzt bei 4 schon wieder, ja.
Schon so
war
schnell?
Ja, eine Woche vorher war er noch neutral und vorher lange im Bereich der extremen Gier, also vor einem Monat vorher war er noch bei Greed, also Gier, und jetzt ist er bei nur noch 39 vorbei auf der Skala.
Wobei man bei dem Index immer gucken muss, was wird da einberechnet. Da guckt man immer, du musst immer die Subkomponenten angucken, der hat ganz komische, ja, ganz komische Sachen.
Das ist nicht nur
Sachen
eine Stimmungsabfrage,
drin.
Sondern so. Sind sie.
Nee, ist gar nicht Stimmung, das ist einfach Marktbarometer. Genau, der hat irgendwie den VIX, der hat die Renditeunterschiede.
7 verschiedene Indikatoren sind da drin. Das und muss man sich anschauen.
Das muss man sich immer anschauen, um das Ding auch richtig interpretieren zu können.
Aber er hat eben auch Stimmungsbilder wie Call-Put-Options. Also gibt natürlich rein rassigere Stimmungsbefragungen,
so
wie zum Beispiel
die
von der Börse Frankfurt oder sowas. Die habe ich jetzt gerade nicht da, aber die wäre jetzt auch nicht relevant, weil die wäre ja dann von der Vorwoche. Wir haben jetzt auf jeden Fall eine Zunahme von Angst. Und wir haben aber auch die lang ersehnte Korrektur. Wir dürfen ja nicht vergessen, was wir für eine Rallye hatten. Ja? Sowohl beim DAX wie auch in Amerika überall wochenlange Rekordjagden. Der S&P 500 hat seit Anfang November 162 Tage in Folge über der 50-Tage-Linie notiert. Gestern ist er runtergerutscht das war dann die 10 längste Anstiegsphase seit den 1950er Jahren, hat der Kollege von CMC hier heute in seinem Marktbericht erwähnt. Lauter solche, gibt es ja viele von solchen Zahlen, wie lang und wie steil auch diese Rekordrallye war. Und da haben wir einmal gesagt,
wie wenig volatil, das war ja das Faszinierende.
Ja. Und wenn es jetzt da solche Auslöser gibt, also ich meine, die ja durchaus reale Sorgen, und ich meine, natürlich, aber die Israelis haben angekündigt, dass sie reagieren wollen, und es ist halt immer die Gefahr, dass das dann wieder einen Gegenschlag gibt und dass das Ding doch aus dem Ruder rollt. So, ich glaube es nicht, weil ich glaube, dass da wirklich sehr viele, also die Amis zuallererst, die haben natürlich jetzt in diesem Jahr also sowas von kein Interesse, dass hier irgendwas aus dem Ruder läuft. Mhm. Auch grundsätzlich nicht, aber sieht man ja am der Benzinpreis ja jetzt eben auch wieder in Amerika bei 3,75 Dollar je Gallone, also höchster Stand seit Oktober. Und das ist natürlich, Benzinpreis ist ja für die Amis und der schlimmste Inflationsfaktor.
Das ist vor den Präsidentschaftswahlen.
Mhm. Also Biden wird alles tun, damit der Benzinpreis runtergeht.
Aber was würdest du jetzt machen, wenn du israelischer Premier bist? Was würdest du tun? Du würdest das doch als Hebel ansetzen. Du würdest sagen, weißt du, liebe Amerikaner, wir können jetzt da, die haben ja schon beim ersten Mal nicht drauf gehört, die haben ja schon diese Botschaft in Damaskus, das war ja schon eine Provokation, ja, auch in einer gewissen Art und Weise. So. Da haben die Israelis ja von sich aus das gemacht. So. Und jetzt würdest du doch versuchen, das als Bargaining-Chip einzusetzen, würdest sagen, weißt du, lieber Biden, wenn wir jetzt da für Ruhe sorgen sollen und den Ölpreis nicht nach oben bringen, dann hätte ich da eine Idee, dann bitte Rückendeckung für Gaza oder bitte noch ein paar Waffen oder bitte noch hier,
klar,
oder bitte noch da.
Klar.
Ich glaube, das wird es schon.
Das ist wahrscheinlich,
oder?
Könnte möglicherweise ja auch ein Motiv gewesen sein für Damaskus, weil dass man auf jeden Fall weil sie standen in Gaza jetzt immer mehr unter Druck, auch aus Amerika, ja, auch von Biden, der ja von seiner linken Wählerschaft unter Druck gebracht wurde, Haltung zu zeigen. Und und von daher kann das natürlich sein, dass sie da gesagt haben, wir müssen mal einen neuen Nebenkriegsschauplatz aufmachen, um die Ablenkung wieder und damit wir nicht mehr nur am Pranger stehen. Und
gut, jetzt sind sie jetzt auf jeden Fall, haben sie eine kleine PR-Show, also es ist positiv.
Show ist
für,
jetzt vielleicht,
die Show ist jetzt übertrieben.
Aber es gibt solche strategische in Zeiten die Kunst des Krieges, das kann man ja bei den alten Kriegsmeistern auch schon nachlesen.
Es gibt auch
ein
Buch von Karl von Clausewitz.
Ja.
Vom Kriege heißt das Buch. Und da hat er schon geschrieben, The Fog of War, der Krieg ist das Reich der Ungewissheit. Drei Viertel der Faktoren, auf denen das Kriegshandeln beruht, sind in einem Nebel von mehr oder weniger großer Ungewissheit. Ein sensibles und differenziertes Urteilsvermögen ist gefragt, eine geschickte Intelligenz, um die Wahrheit aufzuspüren.
Siehst du, aber jetzt sind wir wieder am Anfang. Also ich meine, die Welt ist gar nicht komplexer geworden. Die war schon immer komplex. Kriegführung war schon immer komplex. Und da war nicht so, wir marschieren jetzt einfach mal geradeaus drauf los und druff, sondern es war ein kluger Strategie, hat schon immer List und Tücke auch angewandt.
Und die Iraner haben ja auch List und Tücke angewandt. Also ehrlich, mit Drohnen loszuschlagen, die du von deinem eigenen Gebiet losschickst, wo du 2 Stunden die Uhr stellen kannst. Und das war ja am Samstag diese komische Situation. Ja, wir haben jetzt die Drohnen losgeschickt und dann konnten da noch die Jordanier ein paar abfangen und so weiter. Ich dachte, hä? Also dieser Angriff war schon ich fand den extrem irritierend auch auf eine Art. Weil ich glaube, die wollten einfach mal zeigen, liebe Israelis, das könnten wir hier machen. Wir könnten das auch dann die Waffen nach Israel, in die Nachbarstaaten, nach Syrien bringen, ein Stück näher an euch ran oder irgendwie sonst wohin. Und das Unheil könnten wir anrichten. Wir zeigen euch mal, wie es geht. Und ich glaube, das ging eher um so ein symbolisches Ding.
Spielte sicher mit rein. Ja. Also ich denke auch, wenn sie gewollt hätten, dass sie mehr Schaden anrichten,
dann
hätten sie das auch gekonnt, indem sie zum Beispiel gleichzeitig aus Libanon und von den Houthis unten aus dem Jemen angreifen lassen und dann hätten ja offenbar auch
ihre Proxy-Freunde hätten sie noch mitnehmen können.
Die Patriot-Systeme mehr Probleme gehabt, wenn die Angriffe aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Also von daher, wir sind ja froh, dass es so glimpflich letztendlich abgegangen ist und ich finde ja auch erstaunlich, dass wirklich auch Jordanien und Saudi-Arabien da mit einsteigen in die Abwehr und es zeigt schon auch ein bisschen was über diese neuen Konstellationen, die es da im Nahen Osten gibt, dass eigentlich diese Staaten einfach auch nicht dem Iran beistehen. Früher mal wäre es ja so gewesen und das war irgendwie ein arabischer Staat und alle hätten gegen Israel sich verbündet und die Zeiten sind vorbei und das lässt hoffen, dass einfach Iran als der Schurkenstaat in der Region immer mehr isoliert wird. Und
glaubst du das?
Zumindest unter den arabischen Staaten auf jeden Fall, weil ich meine, die Saudis wollten die mit den Israelis, die waren ja nah dran, schon ein Abkommen zu schließen und dann ist da die Hamas mit ihren Anschlägen dazwischen gekommen und die Saudis und die Kataris sind jetzt ja vielleicht diejenigen, die noch am nächsten am Iran sind, aber viele andere wollen einfach wirtschaftliche Prosperität in der Region und wollen über, auch nach dem Ölzeitalter noch irgendwie wirtschaftlich erfolgreich sein und wollen da auch kooperieren mit Israel. Ja?
Das Ölzeitalter wird etwas länger anhalten. Das werden wir heute diskutieren. Das hoffe ich auch. Diese Diskussion wollen wir heute endlich machen. Nämlich die Frage, wie Energie man am besten investiert, Energie, ob man auch die klassischen fossilen Energieträger mit einbezieht oder ob man eher sich auf die Erneuerbaren bezieht. Wollten wir vergangene Woche ja schon diskutieren. Jetzt ist meine Wette leider weiter zu meinen Ungunsten gelaufen. Wir wollen nämlich dann auch die Wette machen, den iShares Global
Clean. Wir machen eins am anderen. Also wir sehen, wir haben es spät angefangen und wir müssen erstmal gucken, wie weit wir kommen.
Das müssen wir heute hinbekommen. Das würde ich sagen, das kriegen wir hin. Aber wir wussten ja trotzdem nochmal am Anfang auch über diesen Konflikt sprechen.
Das finde ich absolut wichtig, weil das ist jetzt nicht nur für die Märkte, sondern für uns alle. Und wir nehmen am Dienstagnachmittag auf und wissen, dass viele das erst am Mittwoch anhören. Da kann auch schon wieder viel anderes passiert sein. Also manche rechnen ja auch dann schon in dieser Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit einem Gegenschlag der Israelis. Und dann kann die Welt wieder ganz anders aussehen. Also wie gesagt, es ist keine einfache Welt, es gibt keine einfachen Antworten, aber man ist auch für seine eigene Einfachheit oder Komplexität auch ein Stück weit selbstverantwortlich, weil man großer Fan von Simplify Your Life und zu sagen, man muss einfach, wenn die Welt um uns herum schon komplex ist, dann wenigstens aus dem eigenen Leben Komplexität rausnehmen. Und das kann man in so vielen Bereichen, dass man meint, man muss nicht immer sich verzetteln und auf jeder Kirmes mit dabei sein, sondern ich einfach fokussieren und selbst Schwerpunkte setzen. Nö. Ja, sag ich nur, das kann jeder selber entscheiden, aber es ist...
Wenn du deinen Job hast und wenn du einfach nicht mehr einen Job machst, sondern wirklich, früher hat man immer gesagt, lebenslanges Lernen, das wäre irgendwie, darüber reden wir ja seit den 70er Jahren, aber eigentlich konnte man auch irgendwie ein Leben lang beim gleichen Arbeitgeber sein oder den gleichen Job machen. Ich glaube, das ist nicht mehr so einfach. Ich glaube, die Welt ist schwierig und jetzt zu überlegen, welchen Job mache ich denn, der nicht irgendwie disruptiert wird und von der Technologie, von der Frau Vestager sagt, das wäre wie die Erfindung der Atombombe. Ich finde, das ist extrem schwer und das macht das Leben schon kompliziert. Und dazu sagen,
dafür
sind wir einfach.
Nein, aber dafür sind wir nicht wie in einer Zeit von Massenarbeitslosigkeit wie in vielen anderen.
Weißt du doch nicht, ob das noch auch kommt?
Ja, weißt du nicht. Aber Ja, weiß ich das. Aber wenn es so kommt, aber da muss ich doch nicht jetzt darüber nachdenken in einer Zeit, wo man irgendwie Jobs hinterhergeworfen kriegt. Also das macht das Leben auch komplex. Über irgendwelche Szenarien der Zukunft nachdenken. Ja, natürlich kann ich mich da dann um den Schlaf bringen jeden Tag, wenn ich irgendwie meine, ich muss immer sämtliche Zukunftsszenarien vor.
Aber du musst dir schon fragen, mit welcher Ausbildung fängst du an, mit welchem Mindset fängst du an,
mit einem positiven Mindset fängst du an und damit und mit dem Wissen, dass du auch neue Herausforderungen bewältigen kannst in deinem Leben. Das ist doch das Mindset, mit dem man dann auch neue Herausforderungen schafft. Aber deswegen muss ich mir doch heute nicht Gedanken machen, was ist in 20 Jahren, wenn mein Berufsbild mal dann nicht mehr gefragt ist. Dann wird es neue Berufsbilder geben, die es heute noch nicht gibt. Ja? Deswegen muss ich doch nicht heute schon wissen. Ich muss doch nicht generalstabsplanmäßig planen, wenn ich jetzt eine Ausbildung mache. Was mache ich damit in 20, 30 Jahren? Wird die jetzt von der KI, wann wird die disruptiert? Was mache ich dann, wenn meine Ausbildung heute von der KI 10 Jahren disruptiert wird? Dann muss ich halt was Neues machen. Dann wird es auch wieder neue Chancen und Möglichkeiten geben. Das ist das Wichtige, finde ich. Ja? Wenn man und dann kann man wieder sich auf sich selbst besinnen mehr und einfach, wie gesagt, also nicht so viel Geräusche zulassen, wenn man dafür anfällig ist, dann sich davon abzulenken zu lassen und irritieren zu lassen, dann muss man halt einfach mal ein paar Quellen filtern und dann ist das Leben für einen selber auch einfacher, auch wenn die Welt keineswegs einfacher wird.
Echt?
Pastor Defner hat gesprochen.
Ja, aber das ist mir zu subkomplex, muss ich gestehen. Das ist
subkomplex,
ja. Du hast ja das Problem, wenn du beispielsweise, nimm mal an, du bist in der Partnerfrage, hast du doch heute andere Sache. Ja, das ist eine ganz andere Sache.
Meinst du jetzt, weil die Weltbevölkerung jetzt um mehrere Milliarden gewachsen ist?
Nein, aber weil das ein Wisch weiter schon möglicherweise das nächste
aber
viel besser.
Jeder weiß doch, dass das keine... dass der Wisch weiter nicht die Alternative ist. Ich meine, also...
Gut, wenn du das meinst, dass es so ist,
wenn du meinst, du musst immer dich optimieren bis zum Optimieren. Also das sind die Leute, die nie einen Partner finden, ist doch klar. Ja, natürlich gibt es viele, die da durchwischen und dann irgendwann und
nicht rechtzeitig anhalten und sagen, das ist es jetzt. Genau.
Ja,
das ist das, wann das Optimal Stop-Problem, wann hörst du auf zu wischen? Also lauter Sachen, die man im Leben, ich glaube, es ist, wenn man clever ist, wenn man flexibel auf Sachen reagieren kann, wenn man improvisieren kann und dann ist man, glaube ich, für diese Welt gut aufgehoben, dann hat man so viele Möglichkeiten wie noch nie. Aber so viele Möglichkeiten heißt halt auch immer, dass man, wenn man Möglichkeiten hat, auch wählen muss. Und das ist für viele halt nicht so einfach. Und das meine ich halt damit. Und
ja, aber da kann man auch sagen, wenn man nicht so clever ist, dann hat man nicht so viele Möglichkeiten, dann ist das Leben einfacher. Also im Umkehrschluss kannst du dann auch machen. Also manchmal ist es ein bisschen mehr Naivität. Und ich bin ja hier der Naive in dieser Rolle. Okay, ja. Zu der stehe ich auch. Ja. Und damit kommt man einfach auch oft einfacher durchs Leben. Im Übrigen empfehle ich, wir gucken gerade eine neue Serie bei Apple TV. Und die gerade für ein positives Mindset, für Optimismus und Unterhaltung gemachte Motivation ganz gut ist Ted Lasso. Es ist die Geschichte eines Coaches, eines Fußballtrainers, der quasi zu einem Verein nach England geholt wird, der eigentlich American Football Trainer ist und dann holt ihn die Vereinsvorsitzende, um ihren Ex-Mann, dem noch ein Teil des Vereins gehört, zu rächen und so weiter und so fort. Er wollte eigentlich, dass er einen schlechten Trainer holt. Ja. Und dann kommt Ted Lasso. Ted Lasso ist ein absolutes Motivationsgenie und ein sprühender Optimist, ein Mann nach deftnerschem Geschmack und er hat überhaupt keine Ahnung von Fußball, aber er schafft es eben mit seiner Art der Motivation, mit wenig Fachwissen, aber viel Motivation, Optimismus, Teamgeist, menschlichen Skills aus dieser Mannschaft eine neue, ganz neue Mannschaft zu machen. Wir steigen dann zwar auch ab und es geht über mehrere, wir sind jetzt gerade erst bei Staffel 2, aber es ist wunderbar unterhaltsam, kann ich nur empfehlen und gibt einem immer wieder so einen kleinen Schuss Motivation mit, ohne dass man jetzt sagt, ich muss jetzt hier ein Motivationsbuch lesen, aber ansonsten ist, finde ich, wie gesagt, die großen Wahrheiten sind wirklich die einfachen Wahrheiten und das kann man bei...
Ich bin mir nicht sicher, ob das als Trainer, du da als Trainer erfolgreich hast. Ich glaube es nämlich nicht. Es gibt ja viele Beispiele. Wenn du Borussia Dortmund anguckst, da hast du einen Trainer, der so ein bisschen subkomplex durchs Leben läuft und immer Motivation gibt, aber der einfach keine stabile Mannschaft bekommt. Wie bei RB Leipzig hatten wir auch mal so einen Trainer, ich weiß gar nicht mehr, Marschi ist der, glaube ich, der hat auch so ein Motivationstier. Aber damit, in der heutigen Welt kommst du damit nicht mehr an die Spitze. Da musst du, glaube ich, schon noch ein bisschen mehr als nur Motivation hinkriegen. Aber gut,
wir wollen aber er muss auch nicht jeder an die Spitze einer Fußball-Bundesliga kommen, sondern es aber als persönliche Motivation und immer man muss immer an die Spitze, das ist ja auch ein absoluter, da macht man sich das Leben doch auch extrem schwer, man muss man sich immer selber so unter Druck setzen und wenn man einfach gut in seinem Job ist, motiviert ist, dann wird man oft
warum
auch
nicht so kommt wie die Commerzbank machen. Wir wollen die Nummer 2 sein. Das ist fand ich immer dieses Beispiel. Wir wollen die Nummer 2 sein.
Ja, aber als Firma ist was anderes. Nein, als Firma ist was anderes. Nicht. Aber für einen persönlich, als fürs persönliche Leben, immer so. diese ehrgeizigen Menschen immer nur meinen, sie müssen die Nummer 1 sein und die unglücklich durchs Leben gehen, weil sie jetzt gerade mal diese hochkompetitiven Menschen, also da habe ich selten welche gesehen, die dann so glücklich sind. Also trotzdem kann man von denen lernen und ich sage ja auch nicht, dass man sich nicht anstrengen soll, nicht, aber dieses extrem Verbissene und sich auf alle möglichen Dinge und was auch immer an Komplexitäten dann da reinkommt, da ist es schon gut, finde ich, manchmal ein bisschen einfacher, sich aufs Wesentliche zu besinnen. Ja, weil das hilft ja, das Wesentliche, erfolgreiche Menschen sind meiner Meinung nach schon auch Leute, die klar fokussieren können und Wichtiges von Unwichtigem trennen können.
Das ist wichtig. Ja? Und die priorisieren können. Das ist auch wahnsinnig
wichtig. Aber Gebet bevor des du alten priorisierst, Franz von Assisi, Herr, lehre mich, zu wissen, was wichtig und was unwichtig ist und das eine vom anderen.
Ja, aber das ist wahnsinnig schwierig. Und da musst du ja wahnsinnig viele unterschiedliche Sachen hast du ja, die siehst du, musst die in deinem Kopf wichten können und dafür musst du schon ein bisschen, das kannst du nicht so einfach machen. Ich glaube, das ist schon schwierig und du musst vor allem vielen, vielen Verlockungen musst du widerstehen und musst dann die priorisierten Sachen auch wirklich machen. Ich glaube, das ist nicht so einfach.
Nochmal, jetzt habe ich es mal rausgesucht. Das ist ja bloß den Sinn. Also, Herr, gib mir die Kraft, Dinge, die ich nicht ändern kann, mit Gelassenheit hinzunehmen. Gib mir den Mut zu ändern, was geändert werden kann und muss. Und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ja?
Aber auch ein Stoiker könnte das sagen. Das wäre ein klassisches stoisches Motto. Ja, da brauchst du jetzt
dann
nicht
ist es eben stoisch,
dem Herrn zu sagen.
Da das gibt es von anderen Philosophen auch. Das geht auch ohne der Herr. Ja? Aber das ist ja nur ein Weisheitsspruch. Ne? Das geht auch ohne Gott. Ja? Aber die Mentalität dahinter, das ist ja das Entscheidende. Dass du sagst, ich brauche vor allem die Weisheit, das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden oder das, was ich ändern kann, von dem, was ich nicht ändern kann.
Genau, was du nicht ändern kannst, da brauchst du auch keine Energie reinzupacken.
Und dann, das ist wahr. Ja, und, ja. Und wir verschwenden zu viel Energie auf Neues, ja. Verschwenden, ich so viele Leute sehe, was die Zeit, Lebenszeit bei Instagram verschwenden oder bei anderen Social Media Kanälen, ja, die überhaupt nichts bringt. Also ich meine, wenn man jetzt hier wirklich fokussieren, dann kann man da wirklich viel Energie freisetzen. Und ich sage hier nicht, dass man das nicht macht. Ich poste da auch ab und zu mal ein Bildchen und dann gucke ich da auch mal rein. Und es ist ja, muss dem allen seinen richtigen Rang im Leben geben und dann und abschalten lernen. Und wie gesagt, und dann ist das Leben auch wieder nicht mehr so komplex.
Gut.
So, sind wir ein bisschen heute. Ach, eine kleine.
Gut. Ja.
Der Kollege wollte unbedingt mit dem die Dings aufmachen. Gesagt, das ist aber eine komplexe philosophische Diskussion, die wir hier
haben. Ja, aber die ist aber auch, die nimmt ja viele mit.
Ja,
also wenn ich jemanden höre, der sagt, unter seinen drei Ideen, Fleiß muss sich lohnen, war das Thema Nummer eins, okay, da würden wir alle zustimmen. Das zweite Thema, das Leben wieder einfacher machen, nicht so kompliziert. Und das dritte war Recht und Ordnung. Das wären die drei Sachen, die der Thüringer und die Thüringerin besonders lieben würden. Dann, bei dem zweiten zucke ich halt zusammen und denke mir so, nee, es funktioniert nicht. Und,
nein, ich zucke nur zusammen, wenn einer sagt, ich verspreche dir die einfachen Antworten, ja. Aber zu sagen, man kann das Leben, man kann, das ist auch.
Aber die Politik soll dafür helfen, dass das Leben wieder einfacher wird.
Ja, sie sollte Dinge Entbürokratisierung wäre zum Beispiel ein großer Beitrag, um das Leben einfacher zu machen. Digitalisierung wäre ein Riesenbeitrag, um das Leben einfacher zu machen und nicht eine neue Behörde zu schaffen mit 5000 Beamten, die das Elterngeld bearbeiten müssen. Nein, eine einfache Lösung, die digital organisiert werden kann, und klare und einfache Gesetze zu machen, wo man schon mal bei der Gesetzgebung mitdenkt, wie kann ich das umsetzen? Kann ich es überhaupt umsetzen? Wie kann ich es umsetzen?
Ja?
Verstehen es die Leute, ja? Mhm. Aber natürlich aber zumindest ist es wirklich auch für einen Fachbeamten noch umsetzbar, ja? Das sind doch die Dinge, die wir brauchen. Wir brauchen mehr Einfachheit. Und Einfachheit war für mich immer, finde ich, Erfolgsgeheimnis, auch im nicht jetzt für mich persönlich, sondern auch bei vielen Geschäftsmodellen. Ich meine, Aldi und Lidl haben die Einfachheit in den Handel gebracht. Ja? Amazon hat die Einfachheit, wie komplex war es früher, irgendwie, keine Ahnung, ein Buch zu finden oder was. Also die Einfachheit in den erst Buchhandel und dann in den kompletten Handel gebracht und viel, viel mehr Dinge, die dazu beitragen, dass unser Leben einfacher wird. Wie einfach ist es heute, eine Überweisung zu machen? Wie einfach ist es heute, beim Neo-Broker eine Aktie zu kaufen, einen ETF-Sparplan zu machen? Natürlich gibt es viel mehr ETFs, aber ich meine, früher musste ich da freinehmen, als ich noch zur Schule ging und zur Sparkasse gehen und meinen Sparkassenberater antreffen, um eine Aktie zu kaufen und einen Antrag ausfüllen, am nächsten Tag wieder zurückkommen, damit ich am übernächsten Tag eine Aktie dann kaufen kann oder sowas. Sowas bei meinen ersten Deutsche Bank Aktien. Und ich meine, heute hast du eine App und gibst da Deutsche Bank ein und dann kannst du einen runden Betrag hinschreiben und musst nicht irgendwie aufrunden und kannst für 1 Euro oder was auch immer für kleine Bruchteile kannst du Aktien kaufen. So, das ist stimmt. Das ist einfach. Das
aber
ist,
während du das machst, kommt noch jemand und sagt dir, da kannst du die Aktie kaufen, die und die.
Genau.
Und die hat noch 5 Millionen Prozent gemacht und die meisten Leute kaufen die und mach doch mal lieber das.
Aber das ist der Neues. Für den bist du verantwortlich, den auszublenden, ja?
Ja, aber das ist
und
halt,
nicht den ganzen Tag an der App zu hängen und wieder FOMO. So, das ist aber das Eigenmanagement. So,
aber nicht zu sagen, aber das macht das Leben ja komplizierter.
Die Welt macht mir das Leben. Ja, aber es gibt immer, tausend Möglichkeiten und es gab schon immer Millionen Frauen auf der Welt und es gab schon immer Leute, die konnten sich nie entscheiden, welchen Partner sie wählen wollen, ohne Twitter. Ja?
Tinder.
Nie benutzt, ja, siehst du, aber auch so. Ja. Und die meisten werden merken, dass sie dann doch am Ende im realen Leben ihre Partner finden, ja? Also ich habe meine Frau im Beruf kennengelernt und bei uns sind es ganz, ganz viele, die bei uns in der Firma sich kennengelernt haben, auch im digitalen Zeitalter, ja? Ich habe es auch mal bei Parship probiert, übrigens, ja?
Ja, und?
Ja, angeblich tollen Algorithmen und Vorschlägen. Ja. Und da musst du ja vorher eine Psychoanalyse machen, quasi. Also einen Psychobogen ausfüllen.
Stell mir das weibliche, wie sieht die weibliche Defner aus, die dir da vorgeschlagen wurde?
Wird ja nicht der weibliche Defner vorgeschlagen, es wird ja hier angeblich wie ein Wer dich halt ergänzt, keine Ahnung, geht ja immer die Gegensätze, oder in manchen Bereichen sind es ja die Gegensätze,
die anziehen anderen Übereinstimmungen,
ja, und keine Ahnung, wurde gefragt, was schlafen sie mit offenem oder geschlossenem Fenster, lauer so Sachen, ja, aber das waren dann, da hat man sich,
aber also, das ist wirklich ein Thema.
Ich habe da wirklich, keine Ahnung, ich habe da mal 10 Dates gemacht, glaube ich, ja,
und
da war nie eine dabei, also eine habe ich vielleicht mal zweimal getroffen, aber nicht irgendwie was, wo man gesagt hat, Mensch, das ist jetzt, wow, es hat Zoom gemacht, ja.
Okay.
So, und das passierte halt im richtigen Leben. Und deswegen, wie gesagt, tausende von Möglichkeiten, viel Neues, und wenn wir uns mehr wieder konzentrieren auf wie verliebt man sich, und da merkt man das schon, ja. Also da brauchst du keinen digitalen Filter drüber lassen, ja. Und also gibt es immer jemand Besseres, ja. Also das ist ja, also da kannst du ja bis zum Nimmerleinstag warten, ja. Klar. Und wenn man nach der Devise vorgeht, aber das ist.
Gut.
Also ich war auch lange Single, ich will jetzt nicht sagen, dass ich die Erstbeste genommen habe. Ja? So,
Schatz, aber du so. Die Erstbeste. Oh, es gibt noch bessere, aber ich habe dann irgendwann gesagt, komm, machen wir es so. Ich hatte keinen Bock auf Parship-Gebühren. Sehr schön.
Nein, falsch.
Du warst schon falsch. Weg von Parship.
Ich war schon weg von Parship, weil ich ja niemanden gefunden habe. Ja. Und irgendwann
denkst du, das reale Leben ist das Bessere?
Nein,
ist
denkst du nicht. Einfach irgendwann funkt es halt und es passt. Und so. Und ohne digitales Flimmern geht es manchmal auch. Cool. So, das wollte ich jetzt nur noch.
Haben wir das
jetzt
auch geklärt? Also jetzt
wird es langsam ein Spezialpodcast hier zur Einfachheit, weil es einfach ist.
Und wir haben es einfach, wir haben es aber jetzt wirklich runtergebrochen, das war gut. Was sind die Eigenschaften, die man haben muss, um in dieser Welt zu reüssieren? Improvisation, priorisieren können, was hat man noch?
Optimismus.
Also mit zuversichtlich. Ich finde Zuversicht. Optimismus hat so ein bisschen. Das kann auch mal naiv sein. Ich finde, ein zuversichtliches Wesen, was einfach zuversichtlich in die Zukunft schaut.
Ja, zuversichtlich, man baut immer vielleicht noch ein bisschen mehr auf der eigenen Erfahrung auf, und weil man irgendwie so weiß, ich habe das schon mal geschafft. Und ich habe ja auch schon oft erzählt, ich war früher auch ein ängstliches Kind. Ich kam vom Bauernhof und ich hatte Angst, in unsere Kleinstadt aufs Gymnasium zu gehen. Und das waren immer irgendwie alles neue Schritte. Und da musste man dann irgendwie sich wieder in Fremdes... Ich wäre am liebsten auch auf meinem Bauernhof geblieben als Kind und irgendwie... Da kannte ich alles, war behütete Umgebung und ich hätte es einfach gehabt, aber irgendwie war der Drang in die große, weite Welt hinaus auch da und dann später in die Medienwelt. Aber es war immer wieder ein Schritt ins Ungewisse, aber mit jedem einzelnen Schritt ins Ungewisse wächst das Selbstvertrauen und die Zuversicht, dass du den nächsten Schritt ins Ungewisse meistern wirst, ja, ohne zu wissen, wie ist der übernächste Schritt.
Den musst
ich
du nicht
wissen. Ich habe immer diese Schritte gemacht. Ich habe einfach immer ein neues Abenteuer, wie bin ich eingegangen, eine neue Chance wahrgenommen. Das war natürlich eine Welt voller Chancen damals in den Medien. Da kam halt dann plötzlich Privatradio, das Lokalradio, das da plötzlich entstanden ist. Wusste ich, als ich Abitur gemacht habe, wollte ich BWL studieren und dann plötzlich war da ein Privatradiosender, nachdem ich mit dem Zivildienst fertig war. Ich habe gesagt, mache ich halt erstmal das Radiopraktikum. Daraus wurde ein Radiovolontariat, daraus wurde ein ganz neuer Beruf. Ja? Und mein Kumpel, der den gleichen Karriereweg machen wollte und BWL, der hat BWL studiert, ist heute Europachef von Chanel. So können unterschiedliche Lebenswege sich entwickeln. Ja? Mit irgendwie den gleichen Begabungen etwa, mit denen man gestartet ist im Abitur zum Beispiel. Und und ich bin glücklich über meinen Weg und da hat sich
jetzt
über die nächste Stufe...
Nein,
ich nicht. Das sage ich ja nicht, dass ich das hätte werden können. Ja?
Du hast gesagt, gleiche Begabung. Ich habe den gleichen Schnitt gehabt in der Schule?
Ja, wir hatten das gleiche Abi. Und wir saßen immer nebeneinander und hatten immer quasi, da hatten wir eine kleine Competition immer, wer hat jetzt gerade die bessere Klausur geschrieben oder sowas. So, aber das ist ja nur, aber natürlich, klar, habe ich, ja. So, aber das zeigt ja nur, wie viele Möglichkeiten. Du hast jeden Tag eine neue Abzweigung und jeden Tag und dann machst du diese Entscheidung. Und deswegen musst du nicht irgendwie beim ersten Praktikum schon diesen Lebensweg vorausplanen und musst nicht diese Komplexität haben und musst nicht bei jeder Investmententscheidung denken, das ist ein Investment fürs Leben. Wenn du heiratest, wäre schon besser, du hättest ein bisschen längerfristigen Horizont. Aber nicht bei jeder ersten Freundin musst du denken, das ist jetzt die Frau fürs Leben. Nee. Da gibt es auch nochmal möglicherweise eine andere und dann...
Gut, beim Heiraten und beim Hauskauf sollte man ein bisschen mehr Konfidenz
mitbringen. Sollte man ein bisschen mehr Konfidenz
mitbringen. Und der Rest des Lebens, den kann man
auch flexibel gestalten. Aber auch solche Entscheidungen kann man auch
revidieren.
Wieder rückgängig
machen. Ja, kann man, aber das sind schon sehr teure.
Und es gibt auch Menschen, die sich scheiden lassen. So. Und so, und da muss man nicht immer Angst haben und meinen, man macht immer und sich grämen, und sondern einfach lieber mal Entscheidungen treffen. Und dann ist mal eine Fehlentscheidung dabei. Und dann, und das können wir ja auch von den Amerikanern lernen, dass man einfach auch dann sich auch selber dieses Scheitern zugestehen sollte. Ja?
Gnädiger sein.
Gnädiger, ja. Fehler verzeihen, andere verzeihen und vor allem sich selber verzeihen, weil das ist, können ja die wenigsten, ja. Und dann kann
aber
man
da auch den richtigen
Leben.
Schritt machen, dass du dich nicht selbst sabotierst. Wir hatten ja Selbstsabotage letztens schon. Wenn du sagst, sich selbst verzeihen, oh, dann mache ich es gar nicht. Das soll man nicht machen. Ja. Man muss es schon machen,
nein,
man muss mutig sein.
Drum
und dann
ja.
aber machen,
ja,
mutig
machen,
sein,
genau.
Aber sich selbst verzeihen, wenn es nicht klappt.
Genau.
Das
also
soll man
machen.
Sollte nicht
sagen,
irgendwie aus
nein,
Angst,
nicht,
dass
nein,
man
nein,
Fehler
nein,
macht, das nicht macht.
Nein,
genau,
weil,
das ist wichtig.
Ja, weil das ist ja, er wächst ja aus dem Selbstverzeihen heraus. Ja,
ja.
Weil du verzeihst dir ja im Voraus auch schon und sagst, okay, ich probiere es jetzt mal, bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich schaffe und so. Und es sind ja viele, die haben ja dann Zweifel und merken ja erst beim Machen, das, was man eigentlich alles kann. Ja?
Mhm.
Und wenn man es nicht macht, wird man es nie herausfinden.
So,
und ich oft, gerade bei jungen Frauen, das auch oft festgestellt, dass die viel kritischer mit sich sind und viel noch weniger sich zutrauen als Männer. Und Männer sagen, hier, ich habe die dicksten Eier und ich bin so der, also die hauen eher drauf und machen eher mal, die haben eher diese Overconfidenz. Das sieht man ja auch am Aktienmarkt. Also ich meine, das sieht ja, ja, und die machen einfach mal und machen halt Fehler und sind deswegen häufig halt auch dann wieder im Beruf erfolgreicher. Nicht, weil sie jetzt die intellektuellen Überflieger sind, sondern weil sie sich vordrängen, weil sie machen und die Frauen sich in Selbstzweifeln hingeben. So, und das möchte ich, finde halt einfach, darum sage ich immer, gerade Mädels hier, macht einfach, probiert euch aus. Und genau das Gleiche ist beim Investieren doch auch der Fall. Einfach mal machen und ohne, wie gesagt, das hatten wir ja auch schon oft besprochen, dass dann die Frauen immer kommen und sagen, jetzt muss ich aber erst mal 20 Bücher lesen und
noch ein Coaching.
Das nächste ETF-Buch und hier die Frau von einem Freund von mir, der habe ich auch immer gesagt, hier, die hat so ein paar fünfstellige Summe, die sie anlegen will, ich sag, mach ein ETF und gut ist. Nein, aber sie wollte jetzt macht sie irgendwie ein Seminar über mehrere Wochenenden, Tausende von Euros kostet, um jetzt sich Geldanlage beibringen zu lassen. Und sie wird bestimmt nicht erfolgreicher sein, als wenn sie einen ETF-Sparplan gemacht hätte. Aber mein Kumpel meinte, ja, sie wollte das unbedingt machen und das ist sicher, sie fühlt sich sonst nicht sicher. So, ja, das sind so Komplexitäten im Leben. Also viele Komplexitäten kann man sich einfach für sein privates Leben sparen. Und manche Erfahrungen muss man auch machen natürlich, was die Komplexität ist, die raus kann. Aber dann ist das Leben auch nicht mehr so komplex, wie es in einer komplexen Welt erscheint. So, das war jetzt eine Sonntagspredigt vom Pastor Defner.
Das ist sehr schön und wir haben hier ein Coaching, jetzt eine halbe Stunde Coaching gemacht. Ihr könnt die 5000 Euro auf das Konto, auf folgendes Konto überweisen. Hast du schon die Kontonummer parat? So, also jetzt wisst ihr, wie ihr euer Leben, wie ihr durchs Leben geht und so weiter. Ich habe am vergangenen Samstag bin ich mit einem Hörer gejoggt und der hat mir erzählt, dass er, ich habe ihm auch geklagt, dass, weiß ich nicht, dass vielleicht nicht immer unsere Quoten so toll sind. Er sagte, hey, freu dich doch einfach, dass du vielen Leuten, also er erzählt auch von sich, dass ihr mit unseren Ideen vielen Menschen konkret geholfen haben.
Ja.
Und es schrieb auch einer hier, er hätte sein Auto verkauft und würde jetzt mit dem Fahrrad Sachen machen. Da hätte er vielleicht uns viele Anstöße bekommen. Er hätte einfach sich an den Aktienmarkt rangetraut und würde einfach mit einem anderen Selbstverständnis das machen. Das finde ich super. Und das ist, wenn man jetzt auch mit unserem Komplexitätsreduktionscoaching hier Menschen irgendwie ertüchtigen können, Sachen zu machen und nicht ängstlich in die Zukunft zu schauen, dann ist es doch wunderbar. Ja.
Sehr schön.
Ja.
Haben wir ja auch schon öfters gemacht. Heute haben wir es uns zwar nicht vorgenommen, das kam jetzt so spontan, aber muss ja auch mal sein, wieder zwischen.
Das stimmt.
So.
Ich sehe schon unser Thema schon wieder nicht. Und dann ist irgendwann, ist die, ich glaube, deine Strategie ist, so lange zu reden, bis dann wirklich
du kannst jetzt gerne mit dem Thema anfangen.
Nein.
Und dann, ich habe da auch, ja, dann halte ich die Gegenrede, aber ansonsten habe ich auch noch Bull und Bär.
Ja, Bull und Bär, dann machen wir erstmal Bull und Bär.
Oder das können wir nicht, meine, keine weiteren Vorreden mehr.
Keine weiteren Vorreden.
Ich wollte bloß noch sagen, Silber, der Aktionär hat auch noch Silber auf die Titelseite gemacht.
Hat
mein Bulle letzte Woche und die haben vom Silberrausch gesprochen und da sich auch sehr, sehr bullisch geäußert zum Thema Silber. So, Aber mehr wollte ich dazu nicht mehr ausführen.
Sehr schön.
Gut. So, dann darfst du anfangen mit dem Bullen oder Bären.
Ich würde mit einem ganz einfachen Bullen um die Ecke kommen, der mir in einem Podcast präsentiert worden ist. Und zwar, es gibt eine neue Anlageklasse in Amerika, die, ich würde jetzt niemandem sagen, investiert da. Aber das Schöne an dieser neuen Anlageklasse ist, sie liefert einem noch Informationen oder Ideen, wie man die Welt noch einfacher verstehen kann und so weiter. Es geht nämlich um die neue Anlageklasse Event Contracts. Und da kann man auf bestimmte Ereignisse wetten, beispielsweise Ergebnis einer politischen Wahl oder man kann wetten auf den Schlussstand des S&P 500 oder man kann wetten, ob die Fed in diesem Jahr dreimal die Leitzinsen senkt oder nicht. Und diese Event Contracts funktionieren so, dass man meistens mit Ja oder Nein antwortet. Also man sagt, entweder die Frage will dann heißen,
richtig einfach.
Wird die Fed in diesem Jahr dreimal die Leitzinsen senken? Und dann gibt's Ja und Nein. Und dann kann man darauf wetten und das ist meistens entweder zwischen 0 und 1, also man kann dann 50 Cent, dass man 50 Cent sehen würde, da wüsste man die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Leitzinsen dreimal senkt, wird von den Menschen, die hier wetten, auf 50% gesehen, gibt es auch manchmal zwischen 0 und 100, dann hat man halt das Gleiche. Und das ist immer eine prozentuale Sache. Das Schöne ist, dass auch mittlerweile SEC reguliert, also es gibt diese Event-Contracts sind und werden sogar teilweise an der Chicago Mercantile Exchange gehandelt. Und aber was viel schöner ist und warum ich diese CME-Dinger, das sind zu wenig, da wird irgendwie gesagt, Bitcoin, der Wert oder S&P 500 Schlusswert, das finde ich langweilig. Viel spannender ist eine Plattform, die heißt Kalshi, die ist der größte Anbieter von solchen ganzen Event-Contracten und da kannst du halt, und das ist auch SEC reguliert. Und da kannst du halt auch irgendwie gucken, beispielsweise ein neuer Film, wird der so und so viele Punkte bekommen es gibt so eine Filmseite in Amerika, die Punkte vergeben für ob der Film gefällt oder nicht und solche Sachen. Also man kann ganz viele unterschiedliche Sachen machen. A, kann man viel Poserwissen lernen und B, geht es auch darum, dass man teilweise besser einschätzen kann, was in der Welt passiert. Das ist so ein bisschen wie, wir kennen das ja, die Intelligenz der vielen, Wisdom of Crowds. Wenn viele Leute auf eine Sache wetten, dann ist es immer besser, weil die ja verschiedene Perspektiven, Erfahrungen oder Fähigkeiten haben. Und deswegen sind ja viele, wenn du die zusammenpackst, immer klüger als der Einzelne. Man sieht das ja auch bei, ich glaube, Wer wird Millionär? Die Publikumswette oder Publikum, wenn du es befragst und sagst so, oh, Publikumsabstimmung ist ja meistens auch richtig. Und das funktioniert ähnlich in diesen Dingern. Und so kann man halt auf dieser Seite ganz verschiedene interessante Sachen finden und kann dann auch einschätzen, wie, weißt du, auch Temperaturen. Also wenn ich jetzt ein Eisladen wäre und würde sagen, hey, wird der Sommer so und so oder so und so, könnte man sogar da können wir sich sogar noch persönlich absichern gegen irgendwelche persönliche Schicksale, die es da gibt. Aber Ich finde das weniger spannend unter dem Gesichtspunkt, dass man investiert, weil das natürlich, da gibt es immer 0 oder 1, muss immer einer gewinnen und einer verlieren. Das ist anders als bei Aktien, wo ja alle gewinnen können. Wenn du eine Aktie kaufst, die steigt, gewinnen ja alle. Und bei diesem Kontrakt ist ja immer, entweder du, wenn du, weiß ich nicht, wenn du 50 Cent bezahlst, wird die Fed dreimal die Zinsen senken und dann passiert das dreimal, dann kriegst du halt 1 Euro oder 1 Dollar ausgezahlt und derjenige, der auf Nein getippt hat, der kriegt halt 0. So funktioniert das. Also es ist halt ein Zero-Sum-Game, der eine verliert, der andere gewinnt und die Plattform in der Mitte macht halt einen kleinen Cut dazwischen. Insofern ist das jetzt nichts, wo ich jetzt investieren würde, aber ich finde es halt spannend, einfach sich mal anzuschauen und Informationen rauszudestillieren. Klar, ist immer die Gefahr, dass Leute da anfangen, irgendwie spielsüchtig zu werden oder übermütig zu werden und da irgendwie versuchen zu gambeln und dass es halt so einen Wettcharakter bekommt. Aber deswegen ist es ja auch SEC reguliert. Die passen auch auf, dass es da keine Insider-Sachen gibt. Also nehmen wir an, wenn du ein Sportereignis sagst und sagst, Spieler XYZ wird so und so viel Körbe beim Basketball werfen, dann kann derjenige, wenn er das sieht, ja das selbst mit beeinflussen. Also das ist natürlich immer schwierig und solche Insider-Geschichten, das ist natürlich auch ein Risiko bei solchen Sachen, aber dadurch, dass es reguliert ist, ist es jetzt ganz großer Wildwuchs, wird es da nicht geben. Und ich fand es einfach spannend. Kalshi heißt die Seite, kalshi.com/events. Kann man halt einfach die unterschiedlichsten Sachen angucken und die Welt vielleicht ein bisschen besser verstehen. Und deswegen finde ich so eine Sache immer ganz spannend, auch auf Wahlergebnisse. Da kann man abschätzen, wie wird denn das passieren oder was denn da passieren. Und deswegen ist es mein Bulle der Woche und ich finde es einfach Ereignisse vorhersehen und die Märkte sind ja, ich bin ja auch so ein, ich liebe es ja auch vor irgendeinem Bloomberg zu sitzen und einfach mir Kurse anzugucken, weil ja der Markt versucht ja auch was vorherzusagen und das ist da nochmal viel konkreter, weil ja die Leute wirklich auf ein konkretes Ereignis machen und wenn man einen Ölpreis sieht, ist ja immer ganz viel in diesem Ölpreis drin, aber der hat auch eine Aussagekraft und ich finde halt, an Marktereignissen oder Marktkursen versuchen, die Zukunft besser verstehen zu können, das ist da nochmal viel unmittelbarer und deswegen finde ich sowas ganz spannend. Ja, das war
sehr interessant. Ja. Ja, durchaus eine letztendlich einfache Wette dann.
Genau.
Ja. So, mein Bulle der Woche. Wieder nominiert, wieder eingestiegen. Ja, habe ich schon vor ein paar Jahren, glaube ich, vorgestellt hier. Und zwar ist das das Startup Mynaric aus dem Westen Münchens. Und da hat gerade der Herr Hegmann in der Welt am Sonntag eine große Geschichte drüber geschrieben.
Der Sommerfeld hat da ganz groß gewettet. Die haben das bei Freitag bei Alles auf Aktien gemacht. Hat er mit dem Vetter gewettet intern. Der wollte es nicht machen. Und dann ist die Aktie explodiert und sagt der Sommerfeld, das wäre die Sommerfeld-Rally.
Ja.
Egal, sei es drum. Aber gut.
Ah ja, dann habt ihr das schon gemacht, habe ich nicht gehört, ehrlich gesagt. Aber ich habe jetzt...
Besser mal reinhören.
Ja, ich kann auch nicht alles hören, weil mein Leben ist ja einfach, muss einfach bleiben, ja. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich habe die Aktie schon viel früher entdeckt, ja. Und mich natürlich gefreut, dass sie jetzt auch mal wieder anspringt. Und der Kollege Hegmann hat eben für die Welt am Sonntag einen Artikel geschrieben über dieses Startup, weil die haben jetzt und eigentlich die Meldung, die ad hoc ist ja schon vom 3. April gewesen, dass sie eben verkündet haben, dass sie jetzt in die Serienproduktion gehen mit ihren Kommunikationsterminals und dass sie jetzt auch die ersten Lieferungen an Kunden getätigt haben. Ja, was machen Sie? Sie machen Laserkommunikation, Weltraumkommunikation mit Hilfe von Lasern, entweder zwischen Satelliten oder auch zwischen Satelliten zur Erde und das Ganze in Lichtgeschwindigkeit und das ist eben ja neue Möglichkeit, um ganz große Datenmengen hin und her zu schicken und sie sind jetzt eben hier haben einen Meilenstein erreicht und die ersten Laser-Terminals an ein Satellitenprojekt des US-Militärs ausgeliefert. Sie sind ja Partner von Northrop Grumman und wurden deswegen hier ausgewählt. Und ja, das ist, ich habe es damals auch schon gesagt, klingt für mich nach, schon auf jeden Fall nach einer sehr zukunftsfähigen Datenkommunikation und weil sie eben schnelle und auch sichere Übertragung ermöglicht. In dem Artikel gibt es ja eben auch noch ein bisschen ein paar Details zu diesen, das sind Schuhkarton große Geräte, ja. Das sind diese Terminals, braucht etwa 4 Terminals für einen Satelliten, um den vernünftig auszustatten für eine Kommunikation. Und eines dieser Terminals kostet rund $250,000. Und sie haben jetzt einen Auftragsbestand von ungefähr 800 Terminals und immerhin doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Und wollen diese Terminals binnen 2 Jahren produzieren. Sie sagen aber, sie wollen die Produktion auch, könnten sie hochfahren bis auf 2000 Stück pro Jahr. Also kann man sich da mal ausrechnen, 2000 mal 250.000, was da ein möglicher Umsatz pro Jahr wäre, wenn man das schafft. Und ja, mit dem Produktionsstart, sagt eben der Mynaric-Chef zu Herrn Hegmann, beginnt das Ende der Verlustjahre. Das Ziel ist, am Ende dieses Jahres Gewinn zu machen und auf Ganzjahresbasis dann 2025 in die Gewinnzone zu kommen. Und haben natürlich Konkurrenz im Markt, gibt auch eine Airbus-Tochter, die aktiv ist, aber vor allem auch SpaceX. Die haben auch ihre eigenen Laser-Terminals, die sie herstellen, um ihre Starlink-Satelliten damit zu verbinden, wollen möglicherweise auch an Dritte verkaufen, so heißt es. Aber da hat Mynaric keine Sorge, dass die Konkurrenz da zu groß werden könnte. Und sie meinen auch, dass es eben gut wäre, wenn eben auch durchaus auch mehrere Anbieter benutzt werden können. Sie haben den großen Vorteil, dass ihre Terminals kompatibel sind mit anderen Anbietern. das ist eben auch ein Vorteil für Ihr Projekt. Und Sie hoffen darauf, dass zum Beispiel auch das Milliardenprojekt IRIS 2 der EU-Kommission mit Ihren Terminals ausgestattet wird. Sie sind ja da quasi eben auch in der Nähe von ESA Aerospace, die ja auch hier engagiert sind, eher mit der Raketentechnologie, und arbeiten ja mit denen auch zusammen. Und ja, also für mich war das damals schon eine interessante Aktie, und hatte Höhen und Tiefen, vor allem dann auch wieder Tiefen, aber jetzt mit der Aussicht auch auf Profitabilität ist die Aktie dann in der Tat schon am Freitag angesprungen, 10%, und auch wieder am Montag nach dem Artikel sicherlich, hat es sicherlich dann beigetragen, wieder hier eine größere Aufmerksamkeit auf die Aktie zu lenken. Ich habe die selber im Depot.
Ist die Sommerfeld-Rallye. Sag's, nennen Sie ruhig Sommerfeld-Rallye. Also, und der Defner wird sie fortführen, die Sommerfeld-Defner-Rallye.
Wir wollen ja nichts pushen, sondern...
Nein, es geht nicht um pushen.
Es ist einfach eine Mynarik-Rallye, weil es letztlich gute Geschichte ist und die darf ruhig auch bekannter werden. Und wie gesagt, es gibt auch in Deutschland gute Startups, die interessante Kursziele haben. Vielleicht nochmal ganz kurz, die Analysten sehen ein Kursziel von 43,30 Euro. Ganz aktuell ist die bei 21 Euro und Jeffries hat jetzt gerade gestern sein Kursziel von 43 auf 40 Euro gesenkt, aber ist ja immer noch plus 100% Kurspotenzial dann. Ja, so wie dazu.
Prima. Bulle der Woche Mynarik.
Bulle der Woche Mynarik, ja.
Ich mal ordentlich abmoderieren, Herr Defner. Ja. Das würden Sie im Fernsehen auch nicht so machen. So, warum im Podcast dann?
Na, im Fernsehen.
Ja, bitte.
Dann geht es auch weiter mit dem nächsten Thema.
Ja, dann komme ich jetzt zu meinem Bär der Woche. Mein Bär der Woche ist BlackRock, aber nicht, weil die Aktie jetzt so schlecht wäre, sondern es geht um die Macht von BlackRock. Und die haben ja am Freitag Zahlen vorgelegt und da wurde ja auch bekannt, wie viel Assets sie under Management haben, nämlich 10,5 Billionen. Also Billionen. Und wenn die jetzt ein Staat wären, BlackRock, dann wären sie der drittgrößte Staat hinter USA und hinter China. Und ungefähr das wäre das 2,6-fache des deutschen Bruttoinlandsprodukts, diese 10,5 Billionen. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen komischer schiefer Vergleich, aber mal zu zeigen, welche Größe da drin steckt. Man muss ja aber 10,5 Billionen, da kommt man leicht durcheinander bei so vielen Zahlen. Und beispielsweise haben die den beliebtesten Indexfonds Deutschlands, nämlich den iShares Core MSCI World. Das ist iShares, ist die ETF-Sparte und die führt auch dazu, diese ETF-Sparte, dass sie so viele Assets haben. Alleine im ersten Quartal sind 67 Milliarden in diese ETFs reingeflossen und dieser Sparplanfonds ist auch 67 Milliarden groß. Das ist interessant, das ist, ja, wie groß da die Einheiten sind. Und da habe ich mal geguckt, zum einen, wo sind die denn überall mit beteiligt? Und das andere, wie nutzen sie denn ihre Macht? Ich meine, es gibt ja immer den BlackRock-Chef Larry Fink, der sagt ja immer, ach, das ist das Geld der Menschen, die uns das anvertrauen. Wir legen das einfach nur an, das ist nicht unser Geld, deswegen sind wir eigentlich gar nicht mächtig. Und wenn man dann aber mal guckt, was sie für eine Politik verfolgen, dann sieht man schon, dass sie schon relativ... ihre Kapitalmacht schon relativ kräftig einsetzen. Und dann habe ich mal geguckt, wo sind sie denn überhaupt mit dabei? Na, im DAX stecken ungefähr 82,5 Milliarden. Bei 12 von 40 DAX-Unternehmen sind sie der größte Einzelaktionär. Wenn man mal die frei verfügbaren Aktien sich anguckt, MTU Aero Engines beispielsweise 22%, Kia Gen irgendwie 9%, Vonovia 7%, Merck, Allianz und Infineon auch rund 7%. Und wenn man nach Amerika guckt, haben sie allein in den 30 Dow Jones Unternehmen haben sie 921 Milliarden und an Microsoft 7,2 oder Apple 7 und so Beispiel IBM gehört ihnen sogar zu 13%. Also man sieht, welche Masse da drin ist. Und dann fragt man sich natürlich, wo kommt das denn zum Tragen? Und man sah das ja letztens, als bei Disney die Frage war, wird Nelson Peltz, der aktivistische Investor, wird der jetzt ja, wird der es schaffen, im Board von Disney sich selbst einen Platz zu besorgen, beziehungsweise auch noch einem Vertrauten, weil er versuchen wollte, die Company umzuschichten. Und dann ging es ja um ein großes Gerangel. Die einen standen da, die anderen standen da. Und letztlich war es dann entscheidend, dass BlackRock gesagt hat, ach, wisst ihr was, wir finden den alten CEO Bob Iger ganz klasse und haben halt für ihn gestimmt. Und da sieht man halt, dass es... dabei hat bei Vanguard, die haben einen viel größeren Anteil an Disney, aber die haben die Klappe gehalten. Keine Ahnung, wie die abgestimmt haben. Ich habe da jetzt auch nicht genau geguckt, aber wer halt wirklich gesagt hat, wo er steht, das war halt BlackRock. Und man sieht, dass BlackRock schon auch Politik macht. Und seit 2016 beispielsweise gab es ja diese ESG-Initiative und da schickt Larry Fink, also ESG steht ja für ökologisch, für sozial und für gute Governance. Und verschickt er da auch Briefe jedes Jahr, CEO-Letter, wo er den CEOs sagt, wisst ihr, bitte so und bitte so. Und das Interessante ist auch daran, dass wenn man jetzt sagt, okay, ich bin jetzt ein ESG-Anhänger, dann stellt man fest, jetzt hat BlackRock in Amerika riesen Gegenwind bekommen für diese ganzen ESG-Initiativen. Und es gab, ich glaube, der texanische Gouverneur Ron DeSantis hat gesagt, nee, will ich nicht. Und hat sogar Geld abgezogen von BlackRock. Und dann sieht man auf einmal, dieses Jahr ist von ESG gar keine Rede mehr. Selbst wenn ich jetzt sagen würde, oh, ich finde es cool, dass sie ESG machen. Aber wenn BlackRock dann einfach sagt, so... in diesem Jahr stellen wir fest, ESG ist es nicht mehr und wir stimmen gar nicht so ESG-mäßig, dann ist es auch wieder nicht. Also man, irgendwie ist es eine Geschichte, die ich schwierig finde, weil es halt ein hochpolitisiertes ist und wenn man im politischen Betrieb irgendwas hört, steht immer BlackRock mit am Pranger, aber ich habe noch nie was von State Street oder die machen beispielsweise den Spider-ETF oder von Vanguard hat man noch nie irgendwas politisch oder was Politisierendes gehört. Jetzt kann man natürlich sagen, als Aktionär möchte man auch, muss man ja irgendwie auch Kante bewahren, muss ja auch abstimmen, aber vielleicht stimmt man gar nicht mit dem so überein, was Larry Fink macht und meines Erachtens ist der auch eher opportunistisch unterwegs und nicht unbedingt mit einer klaren Linie und da muss ich sagen, will ich das? Ich weiß es nicht. Also ich finde, das ist schwierig und wenn ich dann sehe, was er für Gelder hat, mit denen er was bewegt, finde ich ist auch schwierig. Und die Aktie an sich ist eine super Aktie, ist seit den letzten 20 Jahren im Schnitt 16% pro Jahr gelaufen. Also man sieht auch, das funktioniert ganz gut. Die machen ja mit diesen ganzen ETFs und den Sachen, machen sie halt Gebühren. Deswegen ist auch wichtig, dass da immer genug Neuzuflüsse kommen, weil das eben die Lifeline ist für Gewinne. Jetzt wollen sie gleichzeitig, haben sie jetzt noch so einen Infrastrukturanbieter gekauft und wollen noch ein bisschen höhere Einnahmen dadurch gestalten, wollen so ein bisschen Private-Public-Partnership machen. Da sind sie wieder mit der Politik verbandelt, machen ja teilweise auch mit Notenbanken, haben sie ja teilweise in der Finanzkrise zusammengearbeitet. In anderen Sachen haben sie von Banken alte Portfolien mit abgewickelt. Also immer diese politischen Verquickungen und so, finde ich, ja, schwierig. Und wenn man dann sieht, welches Volumen sie gestalten, dann wird das nochmal richtig offensichtlich. Und deswegen finde ich, ist es sehr groß, sehr viel Macht. Und deswegen würde ich sagen, ist es mein Bär der Woche jetzt nichts. Es hat nichts mit den Produkten zu tun, die sind wunderbar. Aber ich finde halt, wie diese Geldmacht genutzt wird, das finde ich halt problematisch. Und beispielsweise Volker Brühl hat unter meinen Tweet, den ich da gemacht habe, geschrieben, dass man BlackRock aufspalten sollte. Die haben ja auch noch beispielsweise Aladdin, das ist so eine Software, wo sie anderen Menschen noch sagen, wie sie Risiko managen und so weiter. Also haben sie ja noch zusätzliche Macht. Und insofern, ja, Bär der Woche BlackRock.
Ja, aber die Macht hat ja am Ende der Verbraucher, wo er sein Geld dann parkt oder arbeiten lässt, nicht nur parkt, sondern da gibt es ja eben Gott sei Dank auch verschiedene Anbieter. Ja. Mhm. Und Xtrackers in Deutschland nicht zu vergessen von der DWS. Ja.
Oder Amundi gibt es.
Oder Amundi gibt es oder State Street oder Vanguard. Und ja. Von daher ist das Schöne am freien Wettbewerb, dass sich da jeder was raussuchen kann. Aber ich würde auch sagen, dass also ein Aktionär, der gar nicht aktiv ist, den würde ich auch nicht haben wollen. Also die können sich ja auch theoretisch enthalten, aber dann entscheiden andere eben. Und Aber es ist natürlich klar, wird nie einer, dem man sein Geld zur Verwaltung überlässt, dann in seinem Sinne hundertprozentig immer abstimmen. Das muss man sich wahrscheinlich auch gewahr sein. Aber ansonsten muss man halt die Aktien selber kaufen und zur Hauptversammlung gehen und dann mit seinem Promillanteil dann abstimmen.
Das gibt's jetzt, gab's heute eine Meldung, hat mir eToro, ich wusste gar nicht, dass man da Aktien hat, ich dachte, man hat immer so irgendwelche komischen Anträge, aber eToro macht es jetzt so, dass du, die haben es übrigens irgendeine Stimmrechtsvertretung, kannst du die Aktien, die du da hast, kannst du wohl auch selbst mit Bruchstücken abstimmen. Ich finde, das sollte man auch bei anderen, also ich, keine Ahnung, ich will überhaupt keine Werbung für eToro, aber ich würde auch mein Geld nicht anlegen. Die hatten ja auch mal so eine Sache, wo es sehr starke Schwankungen gab, wo man auf die Seite nicht gefunden hat und so weiter. Also ich, keine Ahnung, wie sicher oder unsicher das ist, ohne, aber ich finde, die Idee ist einfach geil, dass du sagst, hey, wir arbeiten mit jemandem zusammen und du kannst bei eToro, wenn du da Aktien hast, einfach ganz einfach abstimmen. Und so müsste es eigentlich auch sein. Wie viele Leute haben US-Aktien, haben in ihrem Leben wahrscheinlich noch nie irgendwas abgestimmt. Und ich will da auch keine Post nach Hause bekommen. Ich denke, oh, diese,
weiß die Einladung zur Hauptversammlung.
Ja, genau. Aber das ist Schöne, das gibt ja bei den Neo-Brokern, kriegst du halt irgendwie ein PDF geschickt. Aber was du nicht machen kannst, ist dann so ganz einfach abstimmen. Also du steht schon da ist die Hauptversammlung und du kriegst auch ein Dokument. Das ist super. Aber dann hätte ich gerne noch den einfachen Link, wo ich sage, okay, hier kann ich beispielsweise abstimmen, will ich, dass Nelson Peltz Platz bei Disney bekommt? Oder stehe ich auf der Seite von Bob Iger und sage, nee, das ist nur ein Störenfried, lass mal die Maus den Iger weitermachen. Solche Sachen. Und das fände ich schon, wenn es das gäbe, das wäre, da muss noch jemand dran. Also wenn der eToro-Mann das kann, dann müssen es andere auch können. Oder?
Müsste eigentlich elektronisch leichter irgendwie gehen. Trotzdem ist es ja eine Präsenzhauptversammlung schon auch immer was Besseres. Aber
fährst du nicht nach Amerika?
Du nicht, aber das wäre, also nur Digitales zu machen, da raten ja viele Aktionärschützer auch davon ab, weil dann natürlich auch die Fragen gerne nicht so doll beantwortet werden, wie wenn man da präsent vor Ort sein kann. Aber das ist ja ein anderes Thema. Man könnte ja trotzdem die Abstimmung digital auch machen.
Genau,
oder
die digitale Abstimmung.
Vorher, es gibt ja die in der Regel die Beschlüsse, die gefasst werden. Das ist ja wie bei einer Wohnungseigentümerversammlung. Da kannst du ja auch jemandem eine Weisung geben und sagen, hier stimmen bitte mal bei
für die Fahrradständer will ich zustimmen.
Für die Fahrradständer gegen die Entlastung des Hausverwalters und für den Ausbau bla 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 des Hofs mit den und dem Pflaster.
Begrünung ist immer sehr schön.
Genau, gibt es sehr viel möglich. Also sowas könnte man sicher machen. Gut, wir nehmen es auf die Liste, auf die Vereinfachungsliste, aber natürlich wird ein kleiner Aktionär nichts ändern können, aber wenn es viele sind, möglicherweise schon.
Die nutzen Broadridge Financial Solutions. Also falls jemand das wissen wollte, wen ihr da mal ansprechen kann, wenn jetzt irgendein Neo-Broker oder ein Broker zuhört und fragt, wie machen die das denn bei eToro, dann sage ich, es ist genau diese Partnerschaft, wie sie schreiben.
Mhm. So. Sehr gut. So, ich habe noch einen Bär der Woche, der geht an die Politik und für ein Lieblingsthema von mir, schon oft bewährt, das Überthema Sozialismus am Wohnungsmarkt. Da gibt es wieder ein neues Kapitel, das die FDP.
Die FDP?
Die FDP, ist im Zuständigkeitsbereich des Justizministeriums.
Marco Buschmann.
Jetzt auf den Weg gebracht hat. Er hat ja noch ein bisschen was anderes rausgehandelt, da haben sie ja wieder mal so ein Paket verhandelt, aber dann hat er sich gebeugt und hat einer Verlängerung der Mietpreisbremse über 2025 hinaus zugestimmt. Also die Mietpreisbremse, die wird also jetzt verlängert bis zum Jahr 2029, muss ich ehrlicherweise sagen, das war im Koalitionsvertrag schon vereinbart und da hat auch die FDP versucht, das lange hinzuhalten und man muss der FDP auch nur zugestehen, dass sie wenigstens andere Härten, die da teilweise auch noch im Koalitionsvertrag schon angedacht waren, abwehren konnten. Zum Beispiel, dass die Kappungsgrenze bei Bestandsmieten die maximale Erhöhung von Bestandsmieten nochmal die Kappungsgrenze abgesenkt wird. Das war auch schon mal im Koalitionsvertrag vereinbart und dass eben dann Mieterhöhungen statt 15% nur noch 11% betragen können. Und man muss ja dazu sagen, das kann man ja auch nur wieder unter der Mietpreisbremse und unter dem Berücksichtigung natürlich des Mietspiegels. Das Ganze nicht einfach ständig und dann auch wieder nur im gewissen Zeitraum. Aber die sollte nochmal abgesenkt werden. Das ist vom Tisch. Aber mein Bär der Woche ist ja die Verlängerung der Mietpreisbremse bis 2029, die stammt ja ursprünglich, die ist jetzt quasi zum dritten Mal verlängert worden und sollte ja ursprünglich nur für kurze Zeit gelten und hier mal. nur für 5 Jahre befristet. 2015 ist das Gesetz zur Mietpreisbremse das erste Mal in Kraft getreten, am 1. Juni. Und sieht ja vor, das gilt ja heute noch, dass ein Mietvertrag maximal eine Miete von 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete haben darf, ja, für die Quadratmetermiete. Und die ortsübliche Vergleichsmiete wird in der Regel ja aus dem Mietspiegel herausgelesen. Und vorher war es eben so, dass du auch für Bestand, also für Wohnungen, für Altbauwohnungen dergleichen, konntest du dann eine neue Miete frei vereinbaren. Und das gibt es jetzt eben nicht mehr. Das gibt es nur noch für Neubauten. Bei Neubauten, da darf man die Miethöhe frei vereinbaren. Das alles andere ist dann gedeckelt. Ja. Und das ist halt ein vehementer Eingriff in die Eigentumsrechte des Vermieters, ja, das beklagt auch der Eigentümerverband Haus und Grund. Und der hat deswegen angekündigt, dass man erneut, die haben schon mal vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt gegen die Mietpreisbremse. Und sie haben jetzt erneut angekündigt, wieder zu klagen. Sie haben gesagt, damals hätte das Bundesverfassungsgericht schon mal die erste Mietpreisbremse nur akzeptiert, weil sie auf 5 Jahre befristet war, laut Haus und Grund. Und mit der zweiten Verlängerung läuft die Ampelregierung sehenden Auges in den Verfassungsbruch, argumentiert Warnecke. Und also die zweite Verlängerung, ja, also die dritte Runde Mietpreisbremse, muss man ja sagen. Und deswegen wollen sie diese erneute Verlängerung vom Bundesverfassungsgericht überprüfen lassen. Und das ist gut so, finde ich, weil, wie gesagt, die Begründung war ja, dass es in angespannten Wohnungsmärkten für eine Übergangszeit man hier diese Mietpreisbremse erlassen will, bis man wieder mit seiner tollen Politik das alles ins Lot bringt. Aber was wir ja sehen, ist, dass die Mietpreisbremse dazu beiträgt, dass sich die Lage am Wohnungsmarkt noch verschärft. Das sagt auch Haus und Grund, seit Einführung der Mietpreisbremse nimmt die Zahl der fehlenden Wohnungen zu. Inzwischen sollen es fast 900.000 sein. Früher war das eben deutlich weniger. Und damit muss man sagen, je mehr Mietsozialismus wir betreiben in Deutschland, das, was immer sehr populistisch einfach klingt, desto mehr weniger Leute sind einfach bereit, in Wohnungen zu investieren. Und
Neubauten ausgenommen worden?
Ja, Neubauten sind ausgenommen worden.
Warum brauchst du da nicht Neubauten? Dann wirst du doch,
ist ja jetzt der Punkt ist, nein, aber du musst das ja in der Gesamtrechnung sehen. Ja? Ja. Wenn du einen Neubau baust, dann kannst du ja in der Regel nie am Anfang gleich diese maximale Miete auch am Markt erzielen, wo du sagst, damit kann ich dieses ganze Ding finanzieren. Ja?
Also, ach komm, Neubauten, das ist mittlerweile so hohe Mieten.
Ja, aber, hohe neue Mieten, aber weißt du, was ein Neubau heute kostet? Das heißt ja, also, und bei der Finanzierung, da wirst du nie irgendwie am Anfang, also bei meinen Mietobjekten hat es immer, keine Ahnung, mindestens 10 Jahre gedauert, bis du da irgendwo mal, also selbst für Zinsen und alle die Kosten, also ohne Tilgung logischerweise, sondern nur mit Zinsen und so weiter, dann da
positiv. Du schaffst ja auch was, dass es jetzt gleich sich selbst finanziert, ist vielleicht ein bisschen übertrieben.
Nicht
du kriegst
gleich.
Du hast ja selbst einen Wert, den du kriegst.
Ja, ja.
Und den Wert kann man auch 5 Euro zahlen.
Ja, ein Wert. Der Wert kann aber auch sinken. Also ich meine, das ist ja nicht garantiert, dass Immobilienpreise immer steigen. Du gehst in ein enormes Risiko, hast diese ganze Last der Instandhaltung, die immer teurer wird. Alles wird immer teurer, nur der Staat deckelt deine potenziellen Mieteinnahmen. So. Und das ist halt einfach eine Unverschämtheit. Sollen sie halt auch die Handwerkerpreise deckeln, wenn wir schon im Sozialismus hier leben. Ja? Aber nicht immer dem Bäcker sagen, er darf für seine Brötchen so und so viel verlangen. Ja? Und alles wird teurer, das Mehl wird teurer und die Zutaten werden teurer. Und da gibt es halt irgendwann mal keine Brötchen mehr. Ja? Natürlich, wie gesagt, Neubau sind ausgenommen, aber auch nur für die erste Miete. Ja? Und wenn du da gerade Pech hast und gerade eine schlechte Phase hast, keine Ahnung, was auch immer, und nicht irgendwie die Miete erreichst, die du für deine Finanzierung bräuchtest, dann hast du den Schuss vertan.
Und hast du halt verspekuliert, dass wie wenn du eine Aktie kaufst, geht leider nicht auf.
Ja, aber
bei
einer Aktie kann ich halt dann beim nächsten Mal
spekulieren.
Nein, das ist keine Spekulation, das ist einfach nur, weil wenn ich eine Aktie habe, die, wenn ich sie wiederverkaufe, dann gedeckelt ist, ja, dann ist es halt kein freier Markt. Ja. Und so ist es am Wohnungsmarkt und man braucht sich nicht wundern. Und es ist ja, gibt ja viele private oder vor allem natürlich auch die, die großen Investoren, die Mischkalkulationen haben, die natürlich auch aus dem Bestand heraus Neubauten finanzieren. Wenn da nicht genug reinkommt an Mieteinnahmen, dann werden sie auch keine Neubauten finanzieren. Also warum krankt das? Warum wird nicht gebaut? Das ist doch, wie gesagt, es ist, es wird hier in Deutschland einfach
Bürokratie,
ja, viele andere Punkte auch, aber dieses starke Mietrecht, ich habe es vor Wochen auch schon mal, dass wir eine so niedrige Eigentumsquote haben, all diese Dinge, die Leute bleiben sitzen, weil sie eine gedeckelte Wohnung haben, wir subventionieren Gutverdiener zum ganz großen Teil, die in Mietwohnungen sitzen, die sich auch teurere Mietwohnungen leisten könnten oder der Sinn ist ja, dass sie dann auch sich selber Wohneigentum zulegen und Mietwohnungen wiederum frei machen und dann würde ein ganz anderer Markt in Schwung kommen, dann fallen Mieten auch mal wieder. Ja, das gehört ja auch dazu, ja, wenn du Mieten frei verhandeln kannst. Aber nicht, dass einfach eben nur
oder auch in Essen vielleicht, aber doch nicht in beliebten Lagen werden die Mieten nicht fallen.
Ja, aber entsprechend groß sind ja auch die Preise, ja. Also das ist die Kaufpreise. Und wie gesagt, dieser permanente Eingriff in den Immobilienmarkt hat bisher die Lage nicht entschärft. Ja?
Die Mieten sind doch trotzdem gestiegen. Guck dir mal die Mieten an, wie sie in Deutschland gestiegen sind. In Berlin, guck dir mal die Mieten an, was sie gemacht haben. Da hat die Mietpreisbremse überhaupt nichts gebracht.
Nee, nicht überhaupt. Erstmal wird es natürlich häufig umgangen, muss man auch sagen. Und das kann ja auch nicht im Sinn der Sache
möbliert,
sein.
Möbliert, fertig.
Möbliert, aber oft mit Jahresverträgen nur kannst du vermieten. So. Oder viele halten sich einfach nicht dran. Ja. Aber es kann ja nicht Sinn des Gesetzes sein, dass es einfach umgangen wird. Ne? Also entweder, dann gibt es auch niemanden, der, klar, man kann dann als Mieter, sollte man auch dagegen klagen. Aber ich bin natürlich klar, wenn Rechte gelten, dann sollten sie auch eingehalten werden. Deswegen jeder, der einen überteuerten Mietvertrag hat, sollte dagegen klagen. Aber es kann einfach nicht sein, dass solche Gesetze gemacht werden, die den so sehr auf diesen Markt einschränken.
Was würdest du denn vorschlagen?
Die Mietpreisbremse abschaffen.
Komplett.
Wir haben ja nach wie vor einen Bestand, das ist ja okay. Deswegen wir den Bestandsmieter. Dass wir diese Kappungsgrenze haben, dass hier nicht einfach jedes Jahr.
Dann wäre der Markt komplett tot. Da wird dir nicht einer mehr umziehen. Also, wenn du dieses Nummer sagst, du sagst so: Neuvermietung, geh mal frei, aber die Leute, die bestanden haben, da wirst du ja nie wieder raus. Dann wirst du ja sogar.
Ja, aber so war das bis 2015. So. Und ja, da hat es auch funktioniert. Kann man auch bei Bestandsmieten ein bisschen mehr Luft geben. Ja?
Also wenn ich mir die Mietenentwicklung anschaue, hat es jetzt nicht so viel. Ich glaube, das ist jetzt nicht das Hauptding, was jetzt den Neubau reguliert. Ich glaube, das ist das Mietrecht,
Das kommt alles noch dazu.
Ich glaube, da gibt es andere Argumente,
das kommt
Argumente,
ja alles noch
viel,
dazu. Nein, das kommt ja noch einmal dazu. Wie gesagt, dann der Vermieter wird, wie gesagt, die Maklerkosten muss der Vermieter komplett zahlen und er ist eigentlich bei Eigenbedarfskündigungen mittlerweile auch immer nur noch der Dumme. Also das ist wirklich,
Das halte ich für viel schlimmer als das andere.
Aber egal, häufig schon angesprochen, aber in dem Fall gibt es um die Mietpreisbremse und wie gesagt, das war als einmalige Aktion befristet gedacht und jetzt wird es zum Dauerzustand und ich finde, da muss dringend das Bundesverfassungsgericht ran. Es müssen einfach auch Eigentumsrechte in diesem Land gelten und wie gesagt, wenn nur 47%, viel, viel mehr könnten sich Eigentum leisten, tun es aber aus Bequemlichkeit nicht.
Wenn die Mietpreisbremse nicht gibt? Verstehe ich jetzt nicht. Kannst du da selbst zulegen.
Das kannst du dir, aber sie sitzen in einer quasi staatlich gedeckelten...
Wenn ich Vermieter bin, wenn ich vermiete und
in
dann...
In einer gesetzlich gedeckelten Wohnung und sagen sich halt... dann nehme ich lieber die günstige Wohnung, ja. Und wie gesagt, und dann hast du halt viel mehr Mietbewerber und es ist ja auch nicht sozial ausgewogen, weil am Ende kriegt ja derjenige, du darfst deine Wohnung neu vermieten, nur bis zu einem Deckel XY, zu einem sehr günstigen Preis in Berlin, wenn man die Quadratmeterpreise anschaut. Und dann kriegt natürlich der Bestverdiener, der mit der besten Bonität den Zuschlag in der Regel und nicht die alleine alleinerziehende Mutter, die schlecht verdient ist. Das ist doch klar. Und
was hat das rechtlich zu tun? Also würdest du doch immer machen.
Rechtlich?
Das würde ich doch immer machen.
Also wenn
du meinst jetzt, wenn das Mietrecht dereguliert wäre, würdest du sagen, na gut, dann nehmen wir die Mutter rein, dann schmeißen wir sie halt raus, wenn sie nicht zahlen kann?
Das Mietrecht dereguliert wäre,
dann würde
vielleicht
anders machen?
Ich würde
immer den Gutverdiener nehmen.
Nein, der Gutverdiener würde sich vielleicht eine Wohnung selber kaufen. Ja?
Ach so.
Okay. So, und würde den Mietmarkt entspannen und würde nicht dem Schlechtverdiener quasi eine Wohnung wegnehmen. Dann muss man natürlich, klar, brauchst du auch Sozialwohnungen, brauchst ein großes Paket. Ich sage ja nicht, dass es das alleine ist, aber immer nur deckeln und gängeln. Wie gesagt, das ist jetzt nur die Bremse. Mhm. Da gab es ja noch den berühmten Mietendeckel, der häufig verurteilt wurde, schon von mir, der noch schlimmer war, der wirklich abgesenkt hat die Mietniveaus.
Der ist ja schon weggenommen worden. Ja, Im Nachhinein einfach was.
Genau. Das war ja noch mehr 100%iger Sozialismus, aber auch das ist einfach, es hat nichts mit Marktwirtschaft zu tun. So.
Stimmt, aber du hast halt das Problem, dass du so wenig Wohnungen hast und ich würde vermuten, das war ja damals geplant, du machst halt irgendwie einen Anteil, neue Wohnungen werden geschaffen, die sind jetzt nicht geschaffen worden, also musst du sagen, brauchen wir nochmal diese Übergangsdinger. Ja, ich bin mir nicht sicher, wie das für Bundesverfassungsgericht jetzt entscheiden wird. Die wird ja wahrscheinlich immer noch sagen, okay, die Mietsituation ist noch so, dass das Produkt Wohnen immer noch zu wenig da ist und deswegen könnte
aber vielleicht muss auch mal das Bundesverfassungsgericht machen, Moment, lieber Gesetzgeber, dann musst du halt mal was anderes ausdenken, als immer nur die Eigentümer zu enteignen, ja, gewisserweise, die mehr Mieteinnahmen, die sie bei einer Neuvermietung erreichen könnten.
Jetzt haben wir es schon wieder geschafft, unser Thema hier nicht zu diskutieren. Der Defner muss ins Fernsehen und muss sagen, nächste Woche ist ja gar kein Defner da, da macht er, was machst du nächste Woche?
Einfach nur ein bisschen...
Einfach nur ein
Wellnessurlaub in Brandenburg.
Brandenburg, okay. Der Wellnessurlaub in Brandenburg. Mal sehen, wer da ist.
Aber Freitag sehen wir uns nochmal zum Glotzcast.
17:45 Uhr. Unbedingt einschalten. Wenn ihr den Defner nochmal
bei Weltfernsehen
vor dem Wellness, wenn ihr den Defner vor dem Wellness sehen wollt, nochmal am Freitag reingucken und dann nächste Woche dann hier reinhören
schön.
Und dann, dann werdet ihr definitiv die Woche drauf noch entspannter und noch
bei mir gibt es ja dann nicht mehr viel zu Entkomplexität.
Ich bin
ja schon zu komplex.
Was auch immer,
ja,
egal. Das Leben, Subkomplex zu gestalten, das ist schon subkomplex. Gut, okay. Aber jetzt wollen wir die Schlussformel machen?
Ja, die Schlussformel bleibt einfach.
Ja. Bitte? Ja.
Und wir sagen Tschüss.
Und ciao.
Bleiben Bulle
und Bär,
Defner
und Chapitz.